Aufstand in Ägypten. Seit dem 25. Januar versammeln sich immer wieder tausende Ägypter in Kairo. Auf dem Tahrirplatz, direkt vor dem Regierungspalast, fordern sie den Rücktritt des amtierenden autokratischen Herrschers Husni Mubarak. Wird es zu einer Revolution kommen? Professor Dr. Kai Hafes verbrachte die letzten Monate in Ägypten. Er ist Professor an der Universität Erfurt und Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt vergleichende Analyse von Mediensystemen bzw. Kommunikationskulturen, vor allem im arabischen Raum. Ihn habe ich jetzt in der Leitung. Und Professor Hafes, Sie waren ja jetzt in den letzten Wochen in Ägypten. Und jetzt wäre es schön, wenn Sie für unsere Hörer einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen könnten, was denn da jetzt in letzter Zeit passiert ist.
Ich war in den letzten 6 Monaten in Ägypten, war dort als Gastforscher tätig, haben eine sehr ruhige Zeit verbracht und plötzlich so gegen Ende Januar brachen also zunächst mal Proteste aus gegen die Regierung. Anfängliche Demonstrationen waren noch begrenzt, einige tausend, aber ziemlich schnell nahm das in Dynamik an. Bei Ägypten muss man wissen, dass das im Grunde eine Form von Diktatur ist. Es gibt dort ein Parlament und einen Präsident. Es finden Wahlen statt, aber die Wahlen sind gefälscht. Und man konnte eigentlich in den letzten Monaten meines Aufenthalts auch durch viele Gespräche, habe ich das feststellen können, merken, dass die Leute doch sehr frustriert sind, was die politische Führung angeht. Es gibt viele soziale Spannungen. Es gibt einen enormen Gegensatz in Ägypten zwischen Arm und Reich. Es gibt zwar Fortschritt, Bauprojekte, moderne Konsummöglichkeiten, aber eben auch zunehmend Armut. Und es gibt, glaube ich, einen Faktor, der ganz ausschlaggebend ist. Es gibt eine bedrohte Mittelschicht, die ist so stark bedroht, dass ein durchschnittlicher Lehrer etwa 50 Euro im Monat verdient. Er hat also jahrelang studiert, er übt einen schweren Job aus und kann davon also vorne und hinten seine Familie nicht ernähren. Man braucht auch in Ägypten heutzutage ein paar hundert Euro, um einigermaßen, sagen wir mal, mittelständisch leben zu können. Und das hat Frustration erzeugt. Erstmals in der jüngeren Geschichte Ägypten sind die Menschen jetzt massiv auf die Straße gegangen und wollten ihre schwächelnde Diktatur, die aus ihrer Sicht eben einfach keine soziale Kompetenz mehr hat, vor allen Dingen beseitigen. Bis jetzt ist das noch nicht ganz gelungen, aber ich denke, es ist erstaunlich, was wir gesehen haben in den letzten Wochen. Die Menschen melden sich zu Gehör. Das erinnert mich doch sehr stark auch an den Umbruch in der DDR und Osteuropa Ende der 80er Jahre.
Gibt es da auch Parallelen zu der Revolution in Tunesien?
Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich das Nachbarland. Das hat die ganze Sache angestoßen. Das wäre die unmittelbare Parallele. Aber es gibt historisch und im Weltvergleich sehr viele andere Parallelen. Südamerika hat ähnliche Vorgänge in den 80er Jahren erlebt, zum Beispiel Südeuropa ebenfalls in den 80er Jahren. Man muss sich vorstellen, vor gut 20 Jahren waren zum Beispiel Länder wie Griechenland, Portugal und Spanien ja alle noch Diktaturen. Die Menschen vergessen das schnell. Man kann nie so genau voraussagen, wann so ein Funke quasi sich entzündet, sodass das Ganze explodiert, dass die Menschen wirklich auch genug haben, auf die Straße gehen oder sogar so etwas wie eine Revolution versuchen. Und im Moment sehen wir in der arabischen Welt aber so einen überspringenden Funken, der so von einem Land zum anderen überspringt, von Tunesien nach Ägypten, auch in Jordanien gibt es schon Unruhen, im Jemen. Selbst im Sudan haben wir schon Ähnliches gehört. Das heißt, es sind alles Länder in einer ähnlichen Position. Ich würde das mal wie folgt zusammenfassen. Die Menschen sind im Grunde gar nicht schlecht ausgebildet häufig. Viele Studenten, viele Hochschulabsolventen, Lehrer. Es hat eine starke Alphabetisierung auch im letzten Jahrhundert stattgefunden. Wir trauen ihnen da manchmal viel zu wenig zu. Die Araber sind weder dumm, noch sind sie freiheitsmuffelig und religiös fanatisch in einem Sinn, wie wir das, glaube ich, verstehen. Es gibt sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass die Araber in der Mehrheit längst Demokratie wollen. Sie dürfen nur nicht, weil sie eben immer noch Regierungen haben, die das unterdrücken, diese Freiheitsbestrebung. Es ist natürlich klar, dass diese Regierungen sozusagen versuchen, ihre eigenen Interessen zu wahren, denn die profitieren von dieser Situation. Das sind ja jeweils nicht nur die Führungsfiguren, zum Beispiel Ben Ali in Tunesien, der geflüchtete Präsident oder jetzt Mubarak in Ägypten, sondern das sind ganze Systeme, da hängen Apparate dran. Menschen, Geheimdienste, Militärs, die davon sehr profitieren, von so einer Diktatur.
Und was müsste dann das Volk unternehmen, damit so eine Revolution gelingen kann?
Ja, das ist sehr schwer. Also die Politikwissenschaft kennt ganz verschiedene Wege zur Veränderung von Diktaturen. Ein Weg ist die Reform von oben. dass quasi der Staat selbst anfängt zu reformieren. Das erinnert an Gorbatschow zum Beispiel. Ein anderer Weg ist die sogenannte ausgehandelte Demokratie, also wo es einen historischen Moment gibt, wo alle sich an einen Tisch setzen und dann tatsächlich eine Transformation machen, also eine Veränderung zur Demokratie. Und die dritte ist vielleicht der revolutionäre Weg. Der ist historisch gesehen nicht der erfolgversprechendste. Revolutionen können klappen, sie können aber auch scheitern. Historisch sind die Reformen von oben viel erfolgversprechender gewesen oder die Aushandlung. Meine Hoffnung jetzt im Moment in Ägypten ist, dass wir sozusagen von so einer revolutionären Mobilisierung, wo alle auf die Straße gehen und im Grunde ja erstmal sagen, der Diktator muss weg, aber sonst vielleicht ein bisschen wenig politische Fantasie im Moment erstmal waltet, dass wir übergehen in ein Stadium der ausgehandelten Demokratie. Man kann hoffen, dass das klappt, man kann das im Moment aber nicht wissen. Meine These ist, dass das existierende System immer noch um sein Überleben kämpft. Und hier bin ich auch ein bisschen kritisch gegenüber der westlichen Außenpolitik. Ich habe gestern Abend auch noch ein längeres Gespräch mit Journalisten und Akademikern geführt, wo jemand die Meinung vertrat, die Außenpolitik in Europa übe genug Druck auf die Diktatur dort aus. Ich bin eigentlich nicht der Meinung, man vertraut dem jetzigen System noch immer viel zu sehr. Europa sagt ja im Kern, bitte Reformen einleiten. Liebes System dort unten und das auch möglichst bald, aber es benennt weder den konkreten Inhalt der Reform, also das wäre die Demokratie, noch sagt die Europäische Union eigentlich ganz genau, wer diese Reform denn durchzuführen hat. Und da kann es eben sein, dass man den Bock zum Gärtner macht, dass also im Grunde das jetzige Regime dann die eigene Selbstauflösung betreiben soll. Und darin hätte ich kein Vertrauen. Wir brauchen eine sogenannte ausgehandelte Demokratie, wo unterschiedliche Oppositionskräfte in der Gesellschaft mit Teilen des Systems sich an einen Tisch setzen und auch die Führungsmannschaft bestücken. Und Letzteres ist im Moment noch nicht absehbar. Darum ist auch der Druck auf der Straße immer noch vorhanden. Die Leute wollen weiter demonstrieren, bis sie mehr Sicherheit haben, dass es auch wirklich einen vernünftigen Übergang gibt. In Tunesien ist man dort schon ein Stück weiter. Die ersten Reformen haben gegriffen. Die Einheitspartei wurde aufgelöst zum Beispiel. Es findet jetzt eine Amnestie für politische Gefangene statt. Also in Tunesien tut sich viel. Und man kann nur hoffen, dass in Ägypten einen ähnlichen Weg geht, denn das Land ist wegweisend, auch für viele andere. Es ist das bevölkerungsreichste arabische Land. Ja, und wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben darf, das sind unsere Nachbarn dort unten am südlichen Mittelmeer. Und ich denke, wir könnten alle glücklich sein, wenn es dort Demokratien gäbe, denn das würde auch den Frieden stabilisieren. Demokratien machen erfahrungsgemäß kaum Kriege gegeneinander. Das wäre doch eine gute Botschaft.
Sie sind Professor für vergleichende Analyse von Mediensystemen. Und welche Rolle spielen denn jetzt die interpersonalen Medien, also Handy und Twitter, bei den Unruhen in Ägypten?
Handy und Twitter, also Handy sind extrem verbreitet. Twitter benutzen vor allen Dingen bestimmt die Jugendliche. Ich war ja nun selbst bis vor knapp 2 Wochen noch vor Ort und konnte feststellen, dass das natürlich vor dem Ausbruch der Proteste eine enorme Rolle spielte. Junge Menschen tummeln sich in Blogs, informieren sich über Blogs, das Social Web, Web 2.0 und so weiter, wird hier benutzt. Das hat zur Artikulation einer jüngeren Generation beigetragen, die nun einfach frustriert ist dort in Ägypten. Das ist gar keine Frage. Die haben endlich ihr Medium gefunden. Handys sind auch extrem verbreitet in Ägypten. Man hat dort auch ein fast noch üppigeres Kommunikationsverhalten nach meinem Eindruck als bei uns. Auf der anderen Seite würde ich die Rolle dieser neuen Medien auch nicht unbedingt überschätzen wollen. Denn ich habe auch in Ägypten erlebt, dass das Regime einfach die Telekommunikationsnetze abgeschaltet hat, die Mobilfunknetze, das Internet abgeschaltet hat, tagelang, eine ganze Woche lang. Und trotzdem gingen die Proteste weiter. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen der Zeit vor diesen Protesten, wo, glaube ich, diese Medien unzweifelhaft wichtig waren, und der Zeit während der Mobilisierung, also sagen wir ruhig für den Moment vielleicht mal während der Revolution, wo es auch ohne diese Medien geht. Es hat auch immer Revolten, Aufstände in der Geschichte gegeben. In Zeiten, da kannte man den Begriff Internet noch gar nicht. Anfang unseres Jahrtausends zum Beispiel, also vor circa 10 Jahren, gab es große Unruhen im Iran, die ersten Proteste, auch über Wochen. Da kannte man all diese Dinge noch nicht. Also insofern, es ist ein Hilfsmittel, es ist eine Form von Modernisierung von Kommunikation. Sie trägt sicherlich zum Diskurs und zur Formulierung von Botschaften bei, aber es geht auch ohne. Menschen sind in ihrer interpersonalen Kommunikation auch im Bereich der Politik heutzutage sehr flexibel. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Man kann mit modernen Massenmedien, man kann mit den mediatisierten interpersonalen Medien, also mit Handy und mit E-Mail und so weiter, aber es geht auch nach wie vor mündlich durch interpersonale Kommunikation, durch direktes Treffen, durch Versammlungskommunikation. Das alles vernachlässigt zum Beispiel die Kommunikationswissenschaft immer sehr stark. Wir sind immer sehr euphorisch über die neuesten Techniken und vergessen, dass Menschen es, solange es sie gibt, sozusagen immer Kommunikationswege gefunden haben und dass wir eine Regel eigentlich haben: Die ältere Kommunikationswege brechen in der Regel nicht weg, wenn neue hinzukommen. Das heißt, wir haben heute eigentlich ein ganzes Arsenal von Kommunikationswegen, die wir, glaube ich, alle im Blick behalten müssen.
Haben die Revolutionen von morgen keine oder doch eine neue Qualität durch neue digitale Medien?
Nein, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die Revolution von heute genauso mobilisiert sind wie die Revolutionen von gestern. Spontane Aufstandsbewegungen hat es eigentlich immer schon gegeben. Nein, ich muss ganz offen sagen, eine richtig neue Qualität kann ich nicht unbedingt entdecken. Das ist so ein bisschen ahistorisch, glaube ich. Wenn man im 20. Jahrhundert guckt, solche Revolten und Aufstände hat es immer schon gegeben. Und ich kann das nicht wirklich als den eigentlichen entscheidenden, intervenierenden Faktor, wie die Wissenschaftler sagen, isolieren. Das ist ganz schwer. Also da Ursache-Wirkung rauszufinden, ist letztendlich, denke ich mal, auch fast unmöglich. Man müsste ja dann die Revolution nochmal ohne Internet ablaufen lassen oder einmal mit und einmal ohne. Das kann man einfach rein technisch gar nicht. Also es ist alles ein bisschen spekulativ, aber einfach durch den historischen Vergleich, auch in jüngerer Zeit, kann man sagen, es funktioniert im Notfall auch ohne.
Also doch keine Twitter-Revolution.
Nein.
Gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das aufschlussreiche Interview.
Gut.
Das war's schon von mir und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles klar. Na, okay,
vielen Dank. Tschüss.